Wortes Gottes. Inspiration der Bibel. Ja, Inspiration. Muss man die Frage überhaupt stellen? Also, auf vielen Bibeln steht doch drauf, Heilige Schrift. Also Heilige Schrift, was ganz Besonderes, Holy Bible, steht doch schon drauf, sagt doch schon der Name, oder? Oder Wort Gottes, auch gängig. Ich möchte euch, wenn ihr euer Buch dabei habt, ein paar Bibelstellen geben, dass ihr sie drüber schreiben könnt. Damit ihr etwas habt, auch nochmal zum Nachlesen, zu all den Notizen vielleicht und trotzdem so ein paar Kernsätze habt. Inspiration heißt ja Einfall, Eingebung, etwas, das mich motiviert, etwas auf einmal niederzuschreiben. Und zur Inspiration der Bibel gibt es ein paar Kernverse. Die sind zwar allgemein bekannt, trotzdem hat man sie vielleicht nicht immer parat. Ich glaube, der gängigste dürfte 2. Timotheus 3,16 sein. 2. Timotheus 3,16, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und wenn ihr die Bibelstelle schon aufgeschrieben habt, für dieses Wort von Gott eingegeben steht im Urtext von Gott eingehaucht. Theopneustes, von Gott eingehaucht. Die zweite Stelle ist 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 20 bis 21. Dort heißt es, 2. Petrus 1, 20 bis 21, indem ihr dies zuerst wisst, keine Weissagung der Schrift geschieht aus eigener Deutung. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. So. Und damit es nicht so einfach ist, habe ich eine dritte für euch. Die meisten kennen diese zwei Stellen. Ich gebe euch noch mit 1. Korinther 2,14. 1. Korinther 2,14. Und dort heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was von Gottes Geist ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. So. Mal sehen, ob wir auf diese Stellen kommen. Gleich. Ich gebe euch gleich einen Gedanken mit und vielleicht beschäftigt ihr euch und der kann jetzt im Moment gar nicht mehr weiter zuhören. Ich möchte diese Predigt gern im Dialog mit euch führen. Inspiration der Schrift. Also, diese Bibel ist Wort Gottes. Vielleicht bewegen euch dazu einige Fragen. Und denkt, kannst du mir das mal bitte erklären? Was bedeutet denn das? Oder wie kann ich denn mit diesem Wort Gottes umgehen, wenn sie so von Gott kommt? Woran seid ihr hängen geblieben? Was hat euch Mühe gemacht, schon mal beim Lesen? Zu sagen, von Gott eingegeben? Was mache ich denn jetzt damit? Wenn ihr solche Fragen habt, ist das heute eure Predigt. Dann dürft ihr die sagen. Entweder ich bringe euch das Mikrofon, damit es jeder hört, oder ihr kommt nach vorne und sagt, das würde ich gern wissen. Also wenn diese Bibel von Gott eingegeben ist, dann nehmt diese Frage schon mal mit. Ich hoffe ja sehr, dass da einiges kommt von euch. Aber das sind so ein paar Grundgedanken und Grundfragen, die ich euch mitgebe. So, ich habe mein Predigtkonzept geschrieben und dann war ich gestern noch in einem Konzert und während dieses Konzertes habe ich mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben. die mir da eingefallen sind zum Thema Inspiration. Und darum brauche ich mein Handy daneben. So, gut. Ein paar Stichworte mehr. Die Bibel. Überlegt euch schon mal Fragen weiter. Gott offenbart sich uns in diesem Wort. Und grundsätzlich kann man sagen, von unserem Glauben her stehen hier Dinge drin, die unseren Rahmenbedingungen sind, in denen wir leben, auf die wir unseren Glauben gründen. Wo wir sagen, so hat Gott schon mal gehandelt und das ist eins der wichtigen Dinge. In der Bibel spricht Gott zu uns und er tut es zum Teil tatsächlich persönlich. Also Menschen haben was mit Gott erlebt und schreiben auf, was er ihnen gesagt hat. Da finden wir einiges und das bekannteste dürften die 10 Gebote sein. Leider war Mose zornig, denn sonst hätten wir vielleicht die Chance gehabt, 2 Steintafeln zu haben, die Gott selber beschrieben hat. Leider war Mose zornig, als er vom Berg runterkommt und sieht, was das Volk da anstellt und hat sie da zerdeppert. Die nächste mussten er selber schreiben. Ach, schade. Aber man hätte sie gehabt. Aber auch sonst geht es weiter. Mose schreibt das Gesetz Gottes auf. 5. Mose 31,9. Von Josua heißt es in Josua 24, 26, und Josua schrieb dies alles in ein Buch des Gesetzes Gottes. Samuel, 1. Samuel 10, 25, Samuel aber trat vor das Volk, das Recht des Königtums, tat ihnen das Recht des Königtums kund und schrieb es in ein Buch. Die ganzen Königsbücher sind in den Annalen der Könige geschrieben worden, wie das damals üblich war. Jeremia sang Klagelieder und schrieb sie auf. Und zu Gott spricht zu Jeremia, so spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe dir all diese Worte, die ich geredet habe, in ein Buch. Und auch Johannes Offenbarung zum Schluss, es wird niedergeschrieben. Es gibt diese Anweisungen zum Schreiben und zum Teil wortwörtlich. Zum Teil ist es Geschichte Israels, die dort niedergeschrieben wird. Und manche Teile sind so alt, dass wir sie nur als Überlieferungen haben, die später niedergeschrieben worden sind. Man kann ja etwas sagen, ab Abraham kann diese Geschichte niedergeschrieben worden sein. Beweise dafür haben wir nicht. Und lange Zeit dachte man, der Name Abraham ist eine Erfindung. Wir wissen aber durchaus durch alte Bibliotheken, die alte Bibliothek in Ebla hat hervorgebracht, dass zur Zeit Abrahams, wo die Bibel ihn festsetzt, tatsächlich es Niederschriften gibt, wo der Name vorkommt. Und wo sich ein Stadtkönig beschwert über so wandernde Nomaden, die so mit riesigem Volk durch die Gegend ziehen. Riesig Volk, wirklich, man muss sich überlegen. Abraham ist bei der Befreiung Lots mit einigen 100 wehrfähigen Männern losgezogen. Und wenn man das mal später zusammenzählt, dann war Abraham der Patriarchat eines Fürstentums, eines Nomadenfürstentums von einigen 1000 Leuten. Nämlich nicht nur die wehrfähigen Männer, sondern Kinder und Frauen und Sklaven. Und es gibt einige 1000 Leute, mit denen Abraham bereits unterwegs war. Dass es natürlich Ärger gibt, wenn so ein Nomadenvolk mit 1000 Leuten auf einmal in einem Stadtbereich von einem anderen Volk auftaucht, verständlich. Also es gibt Geschichte, die kann niedergeschrieben worden sein, aber die ganzen Bereiche der Flut von Noah, die Schöpfungsgeschichten, da fehlen uns ursprüngliche, wirklich ursprüngliche Manuskripte. Aber es gibt sie und sie reichen weit zurück und manchmal so weit, dass man ahnt, das geht noch wirklich sehr weit zurück. 1400 Jahre, sagt man, 1400 Jahre hat es gebraucht, diese Bibel zu verschriften und dafür gibt es auch Daten. Was macht jetzt aber dieses Buch so besonders? Warum sagen wir, das ist Gottes Wort und inspiriert? Und wie soll man das verstehen? Was ist da passiert? Gibt es schon Fragen? Seid mir zu brav.
Es gibt ja immer wieder mal so Thema, wenn man was in der Bibel liest, was so nicht so in unserem heutigen gesellschaftlichen Kontext passt, ist es damals in den damaligen Kontext reingesprochen worden, dass es da Bedeutung hatte? Oder gibt's dann muss man das alles wortwörtlich nehmen? Auch heute zum Beispiel steht da zum Beispiel auch drin, Frauen sollen beim Gebet Kopftuch tragen. Da gibt es ja ganz Konservative, die sagen, ja, das muss man heute noch machen, die müssen nicht ihr Kopftuch tragen. Wir sagen, nee, warum denn? Das war halt damals der gesellschaftliche Kontext, wo das vielleicht wichtig war. Heute ist die Gesellschaft verändert, da gilt das nicht mehr. Wie stehst du da zu dem Thema generell?
Gut. Das sind mehrere Fragen auf einmal im Grunde. Ich muss mal, also gesellschaftlicher Kontext, wie ist das zu verstehen? Wie ist das mit dem Kopftuch zu verstehen? Ich fasse es mal zusammen. Ja, ich denke, dass man Dinge in einen kulturellen Kontext sehen muss. Eine der herausforderndsten, noch viel herausfordernder als das Kopftuch, ist die Opferung Isaaks von Abraham. Gott spricht zu ihm, und er versteht es auch so, geh hin und opfere deinen Sohn. Jetzt erschrecken Menschen, die das heute lesen, total. Das kann er doch nicht machen. So kann Gott doch nicht sprechen. Lese ich das in den damaligen Kontext, wie Abraham gelebt hat, fühlt sich das schon wieder ganz anders an. Denn zur damaligen Zeit war es gang und gäbe, dass ein Gott die Opferung des Erstgeborenen fordern durfte, und es wurde auch gemacht. Dazu muss man auch sagen, wo kam Abraham her? Er kam aus Ur, und dort gibt es einen Tempel, so eine Stufenpyramide, und da oben sagt man, ist noch nicht ganz nachgewiesen, aber sehr wahrscheinlich, stand der Tempel des Mondgottes Sin, und dem wurden Menschenopfer gebracht. Also Abraham kommt aus einer Kultur, in der ihm das wohl bekannt ist. Und wenn er den Eindruck bekommt, opfere deinen Sohn, dann ist das für Abraham keine solche Herausforderung wie für uns. Also es ist für ihn schwierig, ganz klar. Aber in seiner Kultur etwas, was völlig legitim ist. Ups, erstes Problem für uns. Aber Abraham denkt anders als wir. Er empfindet anders als wir. Und dann macht er sich auf diesen Weg. Und unabhängig von dem ganzen Bericht, der dort geschieht, gibt es auf dem Berg ein Ereignis, das ist damals absolut revolutionär. Abraham geht, ist bereit, glaubensgehorsam, wie er damals üblich ist, und damals alle Menschen auch das verstanden haben. Und jetzt bin ich in der damaligen Zeit. Abraham kommt zurück und erzählt, ich habe das gehört, ich soll meinen Sohn opfern, geh da hoch. Und dann kommt Gott und sagt, will ich nicht. Du sollst mir deinen Sohn gar nicht opfern. Es langt der Glaube. Und das in einer Gesellschaft, die gewöhnt ist, auch bei großer Not wurden die Erstgeborenen geopfert. Ja, wenn Gott ganz, ganz zornig war, hat man freiwillig die Erstgeborenen geopfert. Und jetzt hören die, dieser Gott, dem Abraham folgt, will keine Menschenopfer und will nicht, dass man seinen Sohn opfert, sondern es langt das Vertrauen zu ihm. Und das war damals revolutionär. Diese Geschichte war damals eine absolute Revolution in ihrem Umfeld. So, Jetzt macht uns das natürlich Probleme, weil wir sagen, Gott, ist es jetzt so geschehen oder ist es nicht so geschehen? Was war nun ganz genau? Erstens, wir wissen es nicht. Wir waren nicht dabei. Zweitens, es ist nachvollziehbar, dass Abraham diesen Weg gegangen ist, weil er dem vertraut hat, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Und Abraham wird am Schluss immer im Sinne des Hebräerbriefes, wo das auch steht, dass er aus Vertrauen gehandelt hat, dieses Vertrauen zu dem Wort, das er gehört hat, von Gott gehabt haben und gemerkt haben, und Gott ist anders, als ich dachte. Ich habe einen viel barmherzigeren, gnädigeren Gott, als ich mir überhaupt vorstellen konnte. Und in diesem Sinne kann ich mir vorstellen, ja, dieses Wort ist an Abraham ergangen, bei ihm damals. Heute, glaube ich, spricht Gott anders. Was das Kopftuch der Frauen angeht, kann ich ein bisschen erzählen. Ich mache das ein bisschen bibelstundenmäßig. Manche haben diesen Spruch schon gehört. Ich habe diese Frage in Bibelstunden schon mal gestellt gekriegt, dass die Frauen Kopftuch tragen, dass die Engel im Himmel nicht verwirrt werden. So steht es nämlich. Bei einer Frau steht es nicht an, sie soll bitte ihr Kopftuch tragen, und dann heißt es tatsächlich an der betreffenden Stelle, wegen der Engel im Himmel. Wegen der Engel, nicht im Himmel, wegen der Engel. So, wegen der Engel, Paulus. Wer ist ein Engel? Auch bei Johannes, dann später in Offenbarung, und später zeigt sich, das Wort Engel heißt schlichtweg Bote oder Verkündiger. Und Engel werden in der Bibel, wenn man eine Bibelarbeit macht, findet man auch Gemeindeleiter genannt. Verantwortliche in der Gemeinde. Und jetzt sage ich es mal ganz platt, können wir hinterher beim Kaffee drüber reden, was meiner Meinung nach das heißt. Damals war es bei den Juden und überall üblich, Kopftücher zu tragen. Und das hat seinen Grund, weil Frauen mit langen Haaren haben eine erotische Wirkung auf Männer. Ist immer noch so. Und damals auch, und ganz einfach, liebe Frauen, tragt Kopftuch, dass die Männer nicht verwirrt sind. Das ist meine Auslegung. Und in der damaligen Gesellschaft und Kultur völlig stimmig. Auffällig ist, dass das eine heißt ja, die langen Haare tragen, auch von den Männern wird mal gesagt, sie sollen ihre Haare dann kurz scheren, die Frauen lange Haare, denn ein Mann soll kurze Haare tragen. Wie lang waren die Haare von Jesus? In der Kultur lang. So, also wenn Jesus lange Haare hatte und kein Problem hatte, warum sagt Paulus denen, ihr Männer, tragt ihr mal bitte kurze Haare? Weil es in der Kultur so üblich ist und weil damit bestimmte Stände und Verhaltensweisen deutlich werden. Das heißt, es geht um Anstand, es geht um Außenwirkung. Einfach zu sagen, wir sind Menschen, die eine klare Position haben und auch klare ethische Grundsätze vertreten. Und das war Paulus wichtig. Punkt. Ich mach mal weiter. Ihr dürft immer zwischenfragen. Ich warte immer drauf. Sobald jemand eine Hand hebt, danke. Ja?
Also für mich ist das Thema Inspiration kein Problem. Ich möchte gerne fragen, hat jemand schon in einer Situation, in der er zu Gott gekommen ist, um etwas gerungen hat, oder? Und, bitte? Okay. Und hat mit ihm geredet, weil er nicht wusste, was er machen soll oder sonst. Und dann hat er ein Wort bekommen, das er nicht kannte. Aber wusste, das ist ein Wort von Gott. Hat das jemand schon erlebt? Also ich empfinde es auch als eine Inspiration. Vielleicht denkt darüber nach. Ganz kurzes Beispiel. Ich war 14. Ich hatte bis dahin nicht viel in der Bibel gelesen, weil es gab bei uns keine Bibel. Ich kam ins Internat. Wir kamen nach Deutschland. Ich kam ins Internat. Und es war so, ich war eingeladen zum Mädchenkreis und musste aber am nächsten Tag eine Klassenarbeit schreiben und musste noch pauken. Und dann habe ich gefragt, was soll ich machen? Soll ich jetzt zum Mädchenkreis gehen oder soll ich pauken? Und dann kam mir das Wort, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich bin zum Mädchenkreis gegangen und bin nachher zurückgekommen. Bei uns war dann alles aus, Lichter aus und so im Internat. Und was ich gemacht habe, ich habe mein Buch geschnappt, bin auf Toilette gegangen, weil da durfte ich Licht anmachen und habe noch gelernt. Und aber ich konnte, also es war nur so hilfsbemäßig. Am nächsten Tag komme ich in die Schule. Und unsere Lehrerin, die sehr streng war und immer ihr Wort gehalten hat, hat gesagt, heute schreiben wir die Arbeit nicht, wir schreiben sie morgen. Und da war ich so glücklich, ich habe gepaukt und ich habe meine einzige Eins in Deutsch bekommen, die ich je gehabt habe. Und Jahre später bin ich auf den Text gekommen, wo es dann heißt, kannst du mir sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Und das war, wie soll ich sagen, eigentlich die Entscheidung, die später gelaufen ist. Das war, dass meine Lehrerin mich aufs Gymnasium empfohlen hat. Also für mich war dieses Wort Inspiration, das war dann hinterher, weil ich wollte eigentlich, als ich ins Internat kam, ohne Gott leben. Ich habe gesagt, Papa, ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass du mich liebst, aber ich will so leben wie die anderen auch, weil ich war die Einzige. Und als ich das erlebt habe, da wusste ich, er ist der Einzige, auf den ich hören darf und muss. Und für mich war deswegen, das Wort Inspiration ist für mich kein Problem. Und ich glaube, auch in eurem Leben hat Gott immer wieder Sachen hineingesprochen, zu einem Zeitpunkt, die ihr vielleicht gar nicht daran gedacht habt. Aber deswegen, sein Wort hat er nicht nur damals gesprochen, sondern er spricht es heute in unser Herzen. Okay, Entschuldigung. Aber die Frage ist nochmal, kann sich jemand erinnern? Siehst du, die da erzählt.
Entschuldigung. Ja.
Auch lange zurück. Uns geht es ja als Jungs allen gleich. Wir durften zum Militär gehen, zumindest zur damaligen Zeit, oder mussten verweigern vor einem Tribunal. Ich wusste genau, ich gehöre nicht zur Bundeswehr. Ich hatte aber keine Argumentation. Hab dann gebetet, Herr, schenk mir eine Klarheit, das ist nicht mein Platz. Kam nicht. War bei der Musterung, bei den Eignungstests. Und spätestens da heißt es, jetzt gibt es kein Zurück mehr. War zu der Zeit auch in einer Seelsorgegemeinschaft, hat einen lieben Bruder, der hat mir dann ein Bibelwort gegeben. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte. Um dem vorwegzuwagen, das ist keine Argumentation gegen das Militär, absolut nicht. Aber für mich. Ich kann es nicht weiter erklären, aber es hat in mir etwas ausgelöst, ich darf da nicht hingehen. Ich darf es einfach nicht. Hab dann verweigert und dann kam das dieses schöne Tribunal. Saßen vor mir die Herren vom, ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, Wehrdienstprüfung. Hat irgendeinen Titel gehabt.
Wehrdienstprüfung.
Hat irgendeinen Titel gehabt, genau. War mit meinem Pastor da, Händchen halten. Das hat gut durchkommen, musste raus. Die üblichen Fragen wurden gestellt, wer das kennt, weiß es, was machst du, wenn du halt wirklich im Wald bist und da hast du eine Knarre in der Hand und deine Familie wird überfallen, was machst du dann? All solche Fragen, Fangfragen zum Teil, habe ich versucht zu beantworten. Ich kam wieder rein in diesen Raum und die Menschen der Behörden sagten, Herr Duske, Sie haben es uns leicht gemacht. Kann ich sagen, Herr? Daraufhin habe ich Zivildienst gemacht, bin Krankenpfleger geworden, bin hier gelandet. Im Grunde genommen war dieses Wort für mich eine Wegführung bis zum heutigen Tag. Nochmal, dieses Wort kann für andere eine ganz andere Bedeutung haben. Für mich hat es diese Bedeutung gehabt, bis heute.
Ich beantworte diese Frage auch. Überall, wo ihr hier Zettel steht, gibt es ein Datum. Und es ist ein Datum, an dem genau das passiert ist, an dem Gott mir diese Worte gezeigt hat. Und ich merkte, sie passen genau in meinem Leben. Es ist eine von den Bibeln, die ich langsam wenig benutzen muss. Meine Predigtbibel zerfällt mir gerade. Darf ein heiliges Buch auseinanderfallen? Ja, ich glaube, das macht den Unterschied aus. Man hat bei diesem heiligen Wort und bei Inspiration manchmal ein Bild davon, dass Gott Worte gegeben hat und dass hier alles auch drinsteht. Manchmal begegnet mir das auch von der Schöpfung der Erde bis zu ihrem Ende und es wird alles wortwörtlich so geschehen. Das glaube ich nicht. Weil da Dinge drinstehen, die sind nicht wortwörtlich zu verstehen. Das Gängigste, das man kennt, ist ja, wenn Jesus ein Gleichnis nimmt und sagt, wenn dir deine rechte Hand Ärgernis schafft zur Sünde, dann hack sie ab. Es ist besser, wenn du ohne Hand in das Himmelreich eingehst, als mit Hand in die Hölle. Wer das wörtlich nimmt, da hätten die Ärzte immer noch viel zu tun. Es sind nicht alle Dinge wörtlich gemeint. Aber Gott spricht in diesem Buch und er spricht Dinge, die wir mit unserem Verstand und Sinnen nicht wahrnehmen können und auch nicht verstehen können. Es geht über die Sinne hinaus. Gott offenbart sich, was wir sinnlich nicht wahrnehmen können, was der Verstand nicht fassen kann. Und Gott macht es zugänglich für uns, damit wir es verstehen, aber nicht so wie im Koran. Koran ist wortwörtlich zu verstehen, diktiert von Gott, wirklich diktiert von Gott. Und in diesem Diktat darf auch nichts verändert werden. Und er muss auch genauso gelesen und verstanden werden, wie er geschrieben worden ist. Es gibt keine Übersetzungen, Übertragungen. Man nennt es Verbalinspiration, also da kommt was und man schreibt automatisch und ist eigentlich die Schreibmaschine Gottes oder die Tastatur Gottes. Gibt es zum Teil, manche Passagen sind so, aber nicht diese ganze Bibel, die, man sagt, die evangelische Bibel aus 66 Büchern besteht insgesamt. Wenn das schon das vollkommene Wort Gottes wäre, das genauso ist und nicht verändert werden darf, hätte man ein Problem. In der katholischen Bibel gibt es ein paar Kapitel mehr. Und die griechische Septuaginta hat auch ein paar Kapitel mehr, also die Übersetzung im Hebräischen, vom Hebräischen ins Griechische, weil es so viele Juden gab, die eben im Griechentum gelebt haben. Also die Kapitelzahl variiert. Und schon allein da wird es schwierig zu sagen, dieses Buch ist in sich vollkommen und nur so und abgeschlossen. Das ist gar nicht haltbar. Aber was ist sie dann? Und warum ist sie inspiriert? Und ich glaube, dass sie inspiriert ist. Und ich glaube, dass Gott, Geist Gottes spricht. Aber er spricht eben durch die Menschen, was sie mit Gott erlebt haben und was niedergeschrieben worden ist. Er spricht in der Geschichte Israels. Und auffälligerweise hat die Geschichte Israels, wenn man sie genau anschaut, sehr viel mit unserem christlichen Leben heute zu tun. Was Israel erlebt an vielen Stellen, das finden wir in unserem Leben wieder. Oder, vielen Dank Anja, die uns mal durch die Stiftshütte geführt hat und gezeigt hat, wie viele Bereiche dieser Stiftshütte mit unserem innerlichen, geistlichen Leben übereinstimmen. Also viele Dinge des Alten Testaments haben eine tiefe geistliche Bedeutung heute und ist deswegen zutiefst auch inspiriert. Es ist Kirche, es ist Geschichte Israels. Es ist Erlebnisse, die Menschen gehabt haben. Und manchmal fragt man sich, warum kommen sie doppelt vor? Warum, bitte, schickt Abraham, sagt Abraham zu seiner Frau, bitte gib dich als meine Schwester aus, was sie ja zum Teil auch ist, Halbschwester, und macht Isaak das Gleiche. Und du findest eigentlich die Geschichten doppelt. Sie können auch nacheinander gewesen sein. Abimelech ist ein Herrschaftstitel, kein Name. Also deswegen darf Abimelech auch öfter vorkommen, dieser Name, weil es ein Herrschaftstitel ist. Aber es fällt doch auf, oder in den Evangelien, dass die gleichen Berichte da sind, aber variieren. Jetzt fragt jeder Deutsche, was ist denn wahr? Und wenn es vom Geist Gottes kommt, weiß der nicht, was da passiert ist? Ist der Geist Gottes in sich selbst uneins? Nein, ist er nicht. Sondern Menschen schreiben auf, vom Gottesgeist inspiriert, angetrieben, was sie erlebt haben mit Gott. Und wenn wir diese Berichte einzeln lesen, hat jeder eine tiefe geistliche Bedeutung und hat uns was zu sagen für unser Leben. Und dieses Denken, es muss alles wortwörtlich wahr sein, hilft uns in der Bibel nicht weiter. Sondern es muss tatsächlich geistlich verstanden werden, vom Geist Gottes her. Obwohl Dinge nicht unwissenschaftlich sind. Es gibt sehr wohl Dinge, die man der Bibel nicht zutraut, aber sie stehen schon da drin. Also schon die Bibel kennt die Aussage, dass die Erde über dem Nichts aufgehangen ist. Und nichts ist nichts, also von wegen Urozean darunter oder sonstiges. Das ist ein Weltbild, das gab es in Babylon, das taucht auch in der Bibel mal auf. Aber die Bibel kennt auch die anderen Dinge, die sehr wohl wissenschaftlich übereinstimmen und stimmig sind. Inspiration. In der Bibel schreiben Menschen, was sie mit Gott erlebt haben. Von Gott eingegeben. Und gibt uns Antworten auf die Fragen, woher kommen wir in dieser Welt und diese Welt? Und sie kommt nicht aus dem Zufall und wir auch nicht. Dass wir Aufgaben haben und wie unser Leben gelingt. Sie geht über das Wissenschaftliche und Verstehbare hinaus, ist nicht unwissenschaftlich, aber zwangsläufig. Es ist vieles wahr und auch wörtlich zu verstehen, aber manches auch nicht. Und sie fordert uns heraus, Dinge genau anzuschauen. Gott spricht in dieser Zeilen hier von dem, was er tut. Und es ist niedergeschrieben. Und irgendwann hat man sich gefragt, was glaubten Menschen? Und da ging es darum, wo hat sich Gott offenbart? Wo sehen wir sein Wirken? Und wie können wir in unserem Leben zusammen leben mit Gott? Was ist für uns wichtig? Und auch da hat der Geist Gottes drüber gewacht. Was ich spannend finde, ist, dass Menschen hier lesen können und spüren, da spricht mich was an. Da ist etwas und es zeigt mir eine Welt, die ich bisher nicht kannte. Hier lädt Gott ein zu sich. Es geht nicht in erster Linie um Ethik, die steht da drin. Es geht nicht in erster Linie um das Einhalten von Geboten und Gesetzen. Es geht in erster Linie darum, dass wir als Menschen unsere Beziehung zu Gott finden und darin leben. Dazu lädt die Bibel ein. Und dazu lädt der Geist Gottes ein. Und darum ist es so spannend, dass Menschen von diesen Worten angesprochen werden und getröstet werden. Dass Menschen getragen werden. Dass Menschen Heilung finden. Dass Menschen Leben finden. Dass man auf diese Worte vertrauen darf. Und wir haben dieses Schwergewicht im Neuen Testament für uns als Christen, in denen Gott nochmal sichtbar geworden ist wie kein anderer. Ja, er ist da. Und das ist doch das Erstaunliche, dass Gott Menschen anspricht, sie in Beziehung bringt mit sich und das Leben so verändert, dass wir gerne von Gott erzählen. Erzählen, dass er Menschen einlädt. Dass er Menschen einlädt, die völlig aus der Spur gekommen sind. Dass er Menschen vergibt. Dass er Würde schenkt. Inspiration der Bibel ist, der Geist Gottes hat nur ein Bestreben. Komm in Gemeinschaft mit ihm. Und das ist der Unterschied zu vielen anderen religiösen Büchern. Da musst du erst bestimmte Dinge abgehakt haben, bevor du zu Gott kommen kannst. Da musst du erst vollkommen sein, in ganz gewisser Weise, und gehorsam sein. Jesus sagt das auch, wer meine Gebote hält, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber da ist eben, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Drum tue ich auch die unangenehmen Sachen, die meine Frau mir sagt. Weil ich sie liebe. Und das kennt ihr doch. Es ist diese Liebe Gottes. Inspiration ist keine Frage der direkten Wahrheit. Ich habe selber früher als Jugendlicher die Diskussion geführt, was stimmt nicht, wo widerspricht sich die Bibel, und habe nicht gemerkt, dass ich auf einem völlig falschen Weg bin. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern Menschen haben Gott erlebt. Und manchmal erleben Menschen Gott unterschiedlich. Und manchmal, so ist die Bibel auch aufgebaut und zusammengestellt, sind Dinge geschehen, die später aufgeschrieben worden sind. Und der eine sagt, ich habe das so erlebt. Und so wurde es auch weitergegeben, vielleicht in einem Volksstamm und im anderen Volksstamm. Wir haben das noch so in Erinnerung. Und dann wurde die Bibel geschrieben. So, zwei Berichte vom gleichen Ereignis. Man sieht, das Ereignis ist das gleiche, aber irgendwie unterschiedlich erlebt. Welches Ereignis es war? Und so sind sie in die Bibel gekommen. Und so sind sie in die Bibel gekommen. In ihrer Unterschiedlichkeit. Ja. Genau, bis zum Neuen Testament. Und da kommt das Neue Testament und wir haben beides zusammen. Ja, danke, es gibt einen Unterschied im hebräischen, jüdischen Denken und in unserem griechischen Denken tatsächlich. Da sind es ganz unterschiedliche Dinge, das macht sich am Wort Buße fest. Was mir wichtig ist, euch zu sagen, es gibt viele Fragen, die wir immer wieder haben werden. Ist es Gottes Wort? Es ist Gottes Wort in dem Sinne, dass Gott sich uns zeigt. Dass Menschen von dem berichten, was sie erlebt haben, dass ein Volk sagt, so haben wir Gott erlebt. Und dass es tatsächlich unterschiedliche Berichte gibt. Und sehr spannend, die Bibel zusammengestellt haben, haben da nicht gesagt, wir sagen, das eine ist wahr, das andere ist unwahr und haben einfach eins gestrichen. Das haben sie nicht gemacht. Ich finde es heute auch noch sehr lehrreich. Dass wir nicht einfach sagen, das eine ist wahr, das andere ist unwahr und streichen eins. Sie fordert uns heraus, den Kern zu finden, wie Gott mit Menschen spricht. Und in diesem Sinne glaube ich auch, dass die ganze Bibel hier für mich ein Rahmenbild des Lebens, kulturell eingebunden, aber eine Richtung. Und dass Gottes Geist irgendwann gewollt hat, zu sagen, wir müssen das zusammenfassen, damit wir einen Rahmen unseres Glaubens haben. Aber Gott spricht immer noch heute. Punkt. Lang genug gewesen. Hier möchte ich enden. Ihr dürft mir gerne noch weiter, ich hole mir dann Kaffee und dann dürft ihr Fragen über Fragen stellen noch. Ich bin gerne bereit dazu. Ach ja, na doch nicht, Punkt. Wozu habe ich es denn mitgenommen? Es gibt ein Buch, praxisrelevant, von einem Theologen, den ich schätze, Uwe Swarath. Er war Systematiker während meiner Studienzeit bis vor einiger Zeit und er hat einige kurze Kapitel geschrieben zu Fragen. Zum Beispiel, warum glauben Christen an die Dreieinigkeit Gottes? Vielfalt von Kulturen, Vielfalt von Göttern. Der Mensch als Krone der Schöpfung, aber eben auch zur Inspiration. So. Und er schreibt dazu: Viele Christen denken bei der Inspiration der Bibel nur an die ursprüngliche Niederschrift des Textes. Inspiration ist aber keine Moment, kein Moment geschehen, sondern ein längerer Prozess. Wir dürfen sie nicht in einer Art Trance-Zustand verwechseln, in dem jemand zum Sprecher für eine fremde Stimme wird. Es sind nicht erst die apostolischen Texte, die inspiriert sind, sondern es ist die ganze Person des Apostels, die vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Dasselbe gilt für die Propheten des Alten Testaments. Die Inspiration der Bibel beginnt also schon vor der Niederschrift des Textes und geht danach weiter. Die Bibel für uns, heute Heilige Schrift, musste die ersten Texte abgeschrieben und weiterverbreitet werden. Sie musste gesammelt und im Gottesdienst vorgelesen werden und schließlich auch in andere Sprachen übersetzt werden. Das alles gehört zum Vorgang der Inspiration. Es würde uns nicht helfen, wenn nur der Wortlaut der allerersten Handschriften der biblischen Bücher inspiriert wäre. Diese allerersten Handschriften sind nämlich alle verloren. Wenn nur die hebräische und griechische Bibeltext inspiriert wäre, hätten wir heute keine Bibel. Die meisten von uns kennen diese alten Sprachen nicht. Zum Glück redet der Geist Gottes auch durch die Übersetzungen. Auch unsere Muttersprache. Darum haben die englischen allgemeinen Baptisten in ihrem orthodoxen Credo 1678 ausdrücklich erklärt, dass unter der Heiligen Schrift die englischen Übersetzungen der kanonischen Bücher zu verstehen sind. Sie meinten damit, dass immer diejenige Bibelübersetzung, die die Menschen eines Landes verstehen können, für sie die Heilige Schrift ist. So, soweit. Wer noch weiter lesen will, darf das gerne tun. Hier vorne hat sich was getan. Ich gebe mal hier vorne frei. Ich würde aufgrund der Zeit das Lied streichen. Das machen wir schon. Okay.
Alle dieses Liedblatt. So, jetzt dürft ihr nochmal aufstehen. Es ist noch nicht der Segen. Ich sag's denn schon. Wenn man irgendeinen Text auswendig lernen will oder auch einen Vers, dann ist es manchmal mühsam. Vor allem, wenn man so etwas älter ist wie wir hier alle. Kinder schaffen das immer noch leichter, aber Erwachsene nicht. Und ich hatte da auch, es war ein Junge trotzdem, und der sollte ein Gedicht auswendig lernen. Dem ist es unheimlich schwer gefallen. Und es war ein schwarzer Junge und die brauchen ja auch Bewegung. Und dann habe ich zu ihm gesagt, mach doch mal das Gedicht in Rap. Und dann klappte das. Und das wollen wir jetzt auch machen. Und zwar, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, dass sie uns lehre, was wahr ist. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, dass sie uns lehre, was wahr ist. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, dass sie uns lehre, was wahr ist. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, dass sie uns lehre, was wahr ist. 2. Timotheus 3, Vers 16. So, Anja.
Gut. und zwar würde ich noch zwei Dinge kurz loswerden. Und zwar das eine ist, nächsten Monat haben wir eine Gebets- und Fastenzeit. Und wer Lust hat, damit das mitzugestalten, könnte sich bitte bei mir einfach melden. Und für nächste Woche ist in diesem Heft schon eine kleine Vorbereitung für die Predigt. Und zwar soll es nächste Woche um die Ältesten- und Diakonenwahl gehen. Und da sind Bibelstellen drin aufgeschrieben und ich bitte Sie, euch einfach mal in der Woche schon zu lesen und vorbereitet in den Gottesdienst zu kommen und nicht sich überraschen zu lassen, sondern wirklich, ihr könnt schon mal die Schrift lesen, sie ist von Gott inspiriert, sie wird uns also irgendwas sagen wollen.
Und jetzt hat Gott gesagt, dass ich euch was sagen soll. Das Segen ist nämlich immer der Zuspruch Gottes, der einfach den gläubigen Menschen zugesprochen werden soll, damals wie heute. Und der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.